SWR 1, der Sonntagmorgen mit Silke Arning.
Herzlich willkommen. Warten aufs Christkind, das gehört zu einem 24. Dezember unbedingt dazu. Ebenso wie das Baumschmücken oder der Ärger mit den Lichterketten, die meistens ja auf Anhieb nicht funktionieren. Da fragt man sich, was machen heute all die Leute, die nicht an Christus glauben? So zum Beispiel die vielen Menschen islamischen Glaubens. Julian Meyer hat einmal in Mannheim nachgefragt.
Dadurch, dass wir hier geboren sind, haben wir natürlich etwas vom Christentum und den Deutschen so versucht zu adaptieren. Und wir stellen dann halt auch einen Weihnachtsbaum hin, obwohl das bei uns nicht gängig ist. Und feiern dann auch natürlich ohne den Glauben dahinter.
Wir haben auch zum Beispiel Zuckerfeste und andere Feste, die wir auch gemeinsam mit der Familie verbringen. Und ich finde es schön, dass es halt anderes ist, aber trotzdem alle am Ende auf einem Sache basieren, sozusagen Familie, Liebe.
Frohe Weihnachten sagen wir auch. Das ist mir eigentlich relativ egal, was groß passiert. Ich freue mich schon auf Silvester, meine ich.
Ganz normal, also wir haben Weihnachtsbaum, ich koche für meine Familie, machen dann Bescherung und verbringen so den Abend zusammen. Also wir gehen jetzt nicht in die Kirche oder so, also jetzt nicht hardcore, aber ganz normal, ja.
Wir mischen das so mit Neujahrsgeschenken, machen wir so ein Geschenk dann für beides.
Wir gehen einfach raus, kaufen mir Geschenke und Süßigkeiten.
Also Weihnachten habe ich gelernt in der Schule, wie man so das feiert. Es ist eigentlich eine sehr schöne Tradition sozusagen, dass die Familie sich dann gegenseitig schenkt und so die Aufmerksamkeit schenkt sozusagen. Ich glaube, am 24. kommt man alle zusammen und isst alles zusammen, glaube ich, und schenkt sich gegenseitig. Das ist richtig schön, finde ich. So habe ich einfach mitbekommen von meinen Freunden und meiner Umgebung. Ich finde richtig schön, wie die Lichter hier, zum Beispiel abends, wenn man rausgeht, überall leuchtet und es ist alles so rot, grün und es bringt einfach die Wärme. Ich finde es richtig schön, ja.
Weihnachtsbaum und Lichterketten passen offensichtlich in jeden Haushalt und mit einem Geschenk haben die meisten ja sowieso kein Problem. Also Weihnachten nicht nur ein Fest für Christinnen und Christen. Eigentlich ist es ein Geschenk. Heiligabend heute an einem Sonntag. Kein Einkaufsstress bis auf den letzten Drücker. Viele von Ihnen werden vielleicht auch die Zeit nutzen und ein paar Weihnachtsplätzchen backen oder noch Päckchen packen, bevor dann die Familie anrollt. Zugleich gibt es viele Menschen, die heute ungewollt allein bleiben. Kein Festmahl, keine Gäste. Einsamkeit an Weihnachten. Darüber habe ich mit Claudia Ortloff-Bloß von der Telefonseelsorge Mainz Wiesbaden gesprochen. Frau Ortloff-Bloß, ist die Telefonseelsorge an Weihnachten eigentlich sehr gefragt, also mehr als sonst?
Wir sind eigentlich immer gefragt und haben sogar mehr Anrufe, als wir bedienen können sozusagen. Insofern fällt es bei uns nicht besonders ins Gewicht. Aber in der Tat rufen uns Menschen an, die sich einsam fühlen, so möchte ich es vielleicht mal sagen. Weil sich einsam fühlen muss noch nicht heißen, ich bin alleine.
Im Prinzip kann man ja auch sagen, man kann sich auch nicht nur an Weihnachten einsam fühlen. Wir haben immer so das Gefühl, die Feiertage, die sind besonders heikel irgendwie. Stimmt der Eindruck?
Also Einsamkeit ist bei uns das ganze Jahr ein Thema, nicht nur an Weihnachten. Aber die Erwartungen, die an Weihnachten sind oder ein Gefühl von, da hat man Leute um sich rum, da hat man Familie, da hat man heile Welt, die bedingt vielleicht, dass man die Einsamkeit mehr spürt.
Ja, denn auch, sagen wir mal so, sich einsam fühlen kann man ja im Prinzip auch in der Familie. Mhm. Also nur eben diese Vorstellung, dass ein Mensch einsam daheim an Weihnachten sitzt, das scheint irgendwie doch ein größeres Schreckensszenario zu sein. Da gibt es offensichtlich Unterschiede.
Ja, das wird auch noch ein bisschen befeuert, wenn Sie sich mal überlegen, welche Filme gespielt werden. Denken Sie mal Kevin allein zu Hause, der kleine Kevin, der von seiner Familie vergessen wird und dann alleine zu Hause sitzt. Oder es gab jetzt einen irischen Pub, die einen kleinen Film gemacht haben, dass sie einen Heiligabend aufmachen mit einem einsamen Mann, der da sitzt und alleine ist. Also das wird auch so ein bisschen befeuert, dass alleine sein an Heiligabend besonders schlimm ist.
Das stimmt, diese Bilder hat man im Kopf. Und ich muss zugeben, also wir haben in der Familie vor langer Zeit immer mit unserer Großmutter gefeiert. Und irgendwann kam einmal der Punkt, da hat sie gesagt, nee, ich möchte nicht mehr, ihr braucht mich nicht mehr abholen. Und das war für uns eine fast unerträgliche Vorstellung. Mhm. Also es gibt auch Menschen, die bleiben ganz gern mal allein an Weihnachten.
Genau, weil es ihnen vielleicht zu stressig ist oder weil sie sowieso alleine leben und es gewohnt sind. Das muss sozusagen nicht ganz schrecklich schlimm sein. Deswegen würde ich auch dagegen stellen. Ich kann bei meiner Familie sein und mich trotzdem einsam fühlen, weil ich das Gefühl habe, keiner versteht mich oder es sind Spannungen in der Luft oder ich fühle mich hier gerade nicht zugehörig oder so irgendwas.
Also kann man sagen, sind Menschen, die mit ihrer Familie zusammen Weihnachten feiern, nicht automatisch glücklicher dann?
Nee, das würde ich nicht automatisch so unterschreiben.
Das wäre ja der Umkehrschluss, nicht? Dass man sagt, also die allein daheim sitzen, die sind ganz unglücklich und die anderen, die zusammen feiern, die sind wunderbar und glücklich und da ist alles heile Welt.
Genau, das hängt so ein bisschen mit unserem idealisierten Bild von Weihnachten zusammen und der Sehnsucht, die vielleicht auch dahinter steckt.
Wer ist denn eigentlich Ihrer Erfahrung nach, Frau Ortloff, bloß von Einsamkeit betroffen?
Also die Menschen, die kein großes soziales Umfeld haben. Also die sowieso das ganze Jahr sich einsam fühlen. Da fällt es dann auch schwer, besonders an Weihnachten Kontakte zu haben. Oder vielleicht fällt es dann auch besonders auf, wenn die Vorstellung, man ist irgendwie zusammen im Kopf ist.
Das heißt, das sind jetzt nicht nur auch ältere Menschen?
Nein, das geht durch die gesamte Gesellschaft durch.
Also auch junge Menschen können sich allein fühlen?
Ja. Also ich sag jetzt mal, wenn ich an meine Pubertätszeit zurückdenke, da habe ich mich auch einsam gefühlt und hatte eine Familie um mich rum.
Drei Haselnüsse für Aschenbrödel, der kleine Lord oder Liebe braucht keine Ferien. Ja, wunderbar. Das sind so Weihnachtsfilme, bei denen man so dahinschmelzen kann. Geschichten für die ganze Familie. Und es sind genau diese Bilder von der Happy Family unterm Weihnachtsbaum oder von der romantischen Zweisamkeit vom knisternden Kamin, die unsere Vorstellung von Weihnachten prägen. Das schafft Druck. Die Erwartungen ans Fest sind zum Teil ganz schön überzogen. Für Menschen, die Weihnachten allein daheim sind, ist das auch ein Problem. Und darüber habe ich eben schon mit Claudia Ortloff-Bloß von der Telefonseelsorge Mainz-Wiesbaden gesprochen. Frau Ortloff-Bloß, diese Weihnachtsinszenierungen in Werbung und Kino, die wecken, wie gesagt, hohe Erwartungen bei den Menschen. Aber welche Erwartungen stecken denn vielleicht noch hinter diesem Fest?
Ich glaube, das ist ja ganz tief in uns verwurzelt, dass wir in dieser allerdunkelsten Jahreszeit am allermeisten uns nach einem Lichtstrahl, einem heimeligen Gefühl, einem Gefühl von Geborgenheit sehnen.
Wenn ich dieses Gefühl habe und sehe, da kommt jetzt der 24., 25., 26., was kann ich denn tun, um mir die Angst vor der Einsamkeit an Weihnachten zu nehmen?
Ich kann ja mal selbst überlegen, was mir gut tut an einem solchen Tag und kann mir selbst auch ein bisschen gut sein.
Wie mache ich das?
Ja, das ist jetzt sehr individuell, was ich als mir gut sein empfinde. Ob das ist, in die Badewanne zu gehen oder mir einen schönen Tee zu kochen oder noch einen Spaziergang zu machen oder meine Lieblingsmusik zu hören. Also ich sage jetzt mal, das ist ja so breit gefächert, wie es Menschen gibt.
Also vielleicht auch mal so sein Lieblingskleid anziehen und nicht einfach im sorbigen Hose da den Heiligabend verbringen. Also einfach um eine Zäsur zu setzen dann.
Genau. Und für den einen ist es wirklich was Schönes anzuziehen und für andere ist es genau die Jogginghose. Deswegen sage ich immer, es ist sehr individuell, was mir gut tut.
Und wenn jetzt aber sozusagen die Gefühle übermächtig werden und ja, manchmal eben kommt man ja aus so einem Loch nicht mehr heraus, was kann ich denn tun? Im Notfall springt natürlich auch die Telefonseelsorge ein, denke ich mir. Sie sind ja dann auch präsent
rund
um die Uhr.
Ja, genau. Wir sind auch an Heiligabend da.
Können Sie denn oder kann die Telefonseelsorge im Notfall für die fehlende Familie oder für die fehlenden Freunde einspringen?
Bedingt. Also wir können ja nicht den ganzen Abend mit einer Person telefonieren. Aber wenn man so ganz tief im Loch hängt und ich denke, oh, ich brauche mal 10 Minuten irgendwie eine menschliche Stimme, dann sind wir da.
Das ist ein Wort, würde ich sagen. Einsam an Weihnachten. Als Gegenstrategie hilft sich ein eigenes kleines Festtagsprogramm schnüren oder, wie Sie eben gesagt haben, es sich gut gehen lassen. Oder sich vernetzen. Es gibt zum Beispiel auch eine Plattform, keinerbleibtallein.net. Mhm. Kennen Sie die?
Mhm. Ja.
Was kann ich da machen?
Also ich kann sozusagen da drauf gehen und kann gucken, ob es noch jemand anderen gibt, der auch alleine ist, aber jemanden anderen haben möchte und kann mich dort über diese Plattform vernetzen.
Also auch kein schlechter Weg, um nicht allein bleiben zu müssen an Weihnachten. Die Plattform keinerbleibtallein.net. Und natürlich gibt es rund um die Uhr Hilfe bei der Telefonseelsorge unter 0800 111 0211. Das war Claudia Ortlauf Bloß von der Telefonseelsorge Mainz Wiesbaden. Hier nochmal die Nummer 0800 111 0111. Gefeiert wird Weihnachten auch am anderen Ende der Welt, in Australien. Allerdings sind das eher heiße statt weiße Weihnachten. Eine jahrzehntealte Tradition sind die sogenannten Carols by Candlelight. Tausende Australierinnen und Australier packen ihren Picknickkorb, ziehen in den Park oder an den Strand und da sitzen sie dann da und schlürfen eiskalte Cocktails, schauen den Weihnachtsmännern beim Schwitzen zu oder freuen sich am Programm, denn es gibt auch öffentliche Konzerte. Auf der Bühne singen nationale und internationale Stars Weihnachtslieder. Jennifer Johnston hat die Carols in Sydney besucht, die etwas anders sind als unsere Stille Nacht.
Der Weihnachtsmann fliegt eine Runde über den Strand. Er sitzt in der offenen Schiebetür eines gelb-roten Rettungshubschraubers und winkt der Menschenmenge zu. Wir sind hier in Australien. Wir haben unsere eigene Version von Rentier und Schlitten, lacht Rico, der mit seiner Familie am Strand in Sydney auf einer Picknickdecke sitzt.
We have the big man in the red suit. I think he's just arrived. Santa Claus! Santa Claus!
Hunderte Menschen warten bei 32 Grad auf den Mann mit weißem Bart im roten Kostüm. Eine von ihnen ist Chrissy mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern. Wir sitzen gerade am Coogee Beach am Strand. Es ist schöner blauer Himmel, es ist warm. Wir tragen T-Shirts und Shorts und lauschen der Weihnachtsmusik. Sie kommen jedes Jahr hierher. Jugendliche laufen in Badesachen an ihnen vorbei, mit Weihnachtsmütze und Tannenbaumschmuck im Haar.
Welcome Santa Claus and a beautiful arrival on the helicopter. How was the flight?
Der Moderator begrüßt den Weihnachtsmann auf der Bühne, erkundigt sich nach seinem Flug. Es ist zwar sehr warm in Sydney, aber auch sehr windig.
A little bit bumpy.
Ein bisschen holprig. Ich bevorzuge den Schnee.
I prefer the snow.
Kinder singen auf der Bühne Jingle Bells. Das Publikum singt begeistert mit, tanzt und hüpft auf den Picknickdecken. Wem es zu heiß wird, der springt einmal kurz am Strand in die Wellen. Die Carols by Candlelight sind Weihnachtskonzerte, meist am Strand oder im Park. In den 30er Jahren wurden sie populär. Heute gibt es sie in ganz Australien. Für Chrissy und ihre Familie ist es eine feste Weihnachtstradition. Auch ihr Weihnachtsessen ist typisch für Australien.
We have a barbecue.
Wir grillen an Weihnachten, essen viel Fisch und Meeresfrüchte, gehen schwimmen und die Kinder spielen im Wasser.
Go for a swim.
Drei junge Männer aus England und Irland vermissen bei so viel Gesang über Schnee doch ein bisschen den echten Schnee. Ich fliege für Weihnachten nach Hause, nach England, weil es dort doch einfach weihnachtlicher ist, sagt Rod, der seit 5 Jahren in Australien lebt. Die drei jungen Männer stimmen in den Gesang von der Bühne ein. Das Weihnachtskonzert endet mit einem großen Feuerwerk und echtem Kerzenlicht. Wer in Australien eher besinnliche Weihnachten möchte, besucht die Konzerte an Heiligabend in der Kirche. Bei den großen Konzerten am Strand wird am Anfang zwar die Weihnachtsgeschichte erzählt, aber dann verwandelt es sich zu einer fröhlichen Feier.
Klingt auf jeden Fall nach einer einzigen großen Weihnachtsparty. Die Carols in Sydney waren das. Das klassische Weihnachtsprogramm in Australien. Jennifer Johnston hat berichtet. Ihr Kinderlein kommet oder vom Himmel hoch. Weihnachten ist eine Zeit, in der die Familie auf einmal wieder zum Chor mit Blockflötenbegleitung wird. Und wer nicht singen mag, der hat sich meistens schon eine Playlist mit seinen Lieblingsweihnachtsliedern zusammengestellt. Viele der klassischen Advents- und Weihnachtslieder verdanken wir dem Gesangbuch, eigentlich vor allem dem evangelischen Kirchengesangbuch. Und an der Universität Mainz, da kann man besonders wertvolle, schöne und alte Exemplare besichtigen, denn dank der Leidenschaft zweier Professoren verfügt die Universität über ein eigenes Gesangbucharchiv. Ulrich Pick war für uns dort.
Der Bestand des Archivs an der Universität in Mainz umfasst rund 8000 Gesangbücher, und zwar vom 16. Jahrhundert bis heute. Unter dem Blickwinkel der verschiedenen Konfessionen hat es einen klaren Schwerpunkt, erklärt die wissenschaftliche Mitarbeiterin Christiane Schäfer.
Das Verhältnis, das sich hier widerspiegelt, ist: ein Viertel sind katholische Gesangbücher, drei Viertel evangelische Gesangbücher. Und das entspricht auch dem, wie diese Gesangbücher insgesamt verbreitet waren. Das können wir aufgrund unserer Gesangbuchbibliografie, die insgesamt 30.000 Gesangbücher umfasst, ziemlich sicher sagen.
Obgleich es bereits seit dem 5. Jahrhundert christliche Gesänge gibt, ist das Kirchenlied im Gottesdienst eine spezifische Errungenschaft des Protestantismus.
Also Luther ersetzt sozusagen die lateinischen Gesänge, die das Mittelalter für die Messe etwa hatte, durch deutschsprachiges Kirchenlied. Und man kann sagen, die Reformation hat sich auch ihren Sieg ersungen. Es gibt Berichte, dass die Handwerker bei der Arbeit, dass die Bauern auf dem Felde Lutherlieder gesungen haben. Und dann vor allem auch in den häuslichen Andachten und im Familienkreis.
Erläutert Ansgar Franz. Er ist Professor für Liturgiewissenschaft und betont, dass die Reformation in Deutschland sozusagen der geistige Humus der meisten Kirchenlieder war.
Kirchenlieder, auch katholische Kirchenlieder, entstehen da, wo es Protestanten gibt. Also sie entstehen nicht in Italien, nicht in Frankreich und nicht in Spanien. Es ist eben dieser Stellenwert, den die Reformation dem Kirchenlied gibt und der dann auch tatsächlich zum Exportschlager wird.
Heute gibt es in Deutschland sowohl bei den Katholiken als auch bei den Protestanten sogenannte Einheitsgesangbücher, aus denen Christen die gleichen Lieder an der Nordsee wie an den Alpen singen. Das war nicht immer so, denn bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts dominierte die Regionalität, sagt Christiane Schäfer.
Ein typisches Beispiel dafür ist zum Beispiel das Lied Taut Himmel den Gerechten. Das ist ja auch ein Adventslied und das steht heute im Gotteslob nicht im Stammteil, obwohl es in jeder Diözese verbreitet ist, also in jedem Eigenteil steht. Und dort eben in der jeweils in der Region verbreiteten Fassung. Und die sind eben doch erheblich voneinander abweichend. Und so hat sich das gehalten, was jedem lieb und wert war.
Somit eröffnet das Mainzer Gesangbucharchiv nach Ansicht von Ansgar Franz interessante Blicke, wie sich die Religiosität im Laufe der Zeit letztlich immer wieder gewandelt hat.
Zu schauen, welche Epoche hat welche Akzente, welche Epoche hat welche Frömmigkeitsstile, das lässt sich sehr, sehr gut anhand von Kirchenliedern nachvollziehen.
Das Mainzer Gesangbucharchiv. Ein Gang ins Archiv lohnt sich immer, vor allem wegen der interessanten Weihnachtsliedergeschichten. Viele von diesen Songs haben von Deutschland aus eine Reise über den gesamten Globus angetreten und sind inzwischen auch in ganz viele unterschiedliche Sprachen übersetzt. Und sie haben selbst auch eine interessante und wechselvolle Geschichte durchlebt, wie Ulrich Pick festgestellt hat.
Fragt man Ansgar Franz, den Leiter des Mainzer Gesangbucharchivs, nach den beliebtesten Weihnachtsliedern, kommt seine Antwort recht schnell.
Aus der Perspektive der kirchlichen Gemeinde, Stille Nacht, Heilige Nacht. Es ist ein Ros entsprungen und möglicherweise Luthers Vom Himmel hoch, da komme ich her.
Stille Nacht, Heilige Nacht, das zu Weihnachten 1818 nachweislich das erste Mal öffentlich aufgeführt und 2011 von der UNESCO zum sogenannten immateriellen Weltkulturerbe erklärt wurde, hat schon früher eine wechselvolle Geschichte durchlebt.
Stille Nacht, Heilige Nacht entsteht in einem alpenländischen katholischen Raum. Das Lied hat ursprünglich 5 Strophen, wobei wir heute nur noch 3 tradieren. Das Lied wird dann in die großen Städte gebracht und vor allem in evangelische große Städte. Und nun wechselt es sozusagen seinen Kontext. Und dann wird ein Lied, das in einem alpenländisch-katholisch-staflichen Bereich durchaus noch einen tieferen Sinn hatte, jetzt im protestantischen Bereich zu einer bloßen Idylle. Also im Grunde genommen eine Art Gegenwelt gegen die urbane Wirklichkeit, in der Menschen leben.
Dass nicht nur Stille Nacht, Heilige Nacht, sondern auch andere Lieder ein vielschichtiges Leben vorweisen können, zeigt ein Blick in die sogenannte hymnologische Datenbank des Mainzer Gesangbucharchivs. Denn in ihr werden die einzelnen Liedgeschichten erfasst, sagt Mitarbeiterin Christiane Schäfer.
Wenn man jetzt mal das Lied Es ist ein Ros entsprungen anschaut, sieht man, dass das 1599 das erste Mal gedruckt wurde in einem katholischen Gesangbuch. Das ist dann im 17. Jahrhundert weitgehend rein katholisch überliefert war, am Ende des 19. Jahrhunderts vereinzelt auch in evangelischen Gesangbüchern auftaucht. Und wenn man dann noch ein bisschen weiter schaut, sieht man, dass es dann ab der Mitte des 20. Jahrhunderts in beiden Konfessionen vertreten ist.
Auch wenn die Kirchen hierzulande immer leerer werden, dass Weihnachtslieder ein Auslaufmodell sind, glaubt Ansgar Franz nicht.
Das, was Künstler, Sänger und Sängerinnen veröffentlichen, Helene Fischer etwa, das sind immer noch Einspielungen von Weihnachtsliedern, die augenscheinlich einen Markt finden und die augenscheinlich gekauft und vielleicht auch mitgesungen werden.
Allerdings werden Weihnachtslieder manchmal in Zusammenhängen gesungen, die dem Leiter des Mainzer Gesangbucharchivs schwer begreiflich sind.
Was mich vor einigen Jahren erstaunt hat, ist, dass etwa die Pegida-Bewegung zu Weihnachten Weihnachtslieder gesungen hat, was ja recht verstanden eine sehr skurrile Angelegenheit ist. Da wird die Geschichte von einem Ehepaar besungen, das auf der Flucht ist, das keinen Platz in der Herberge fand und das dann im Munde von Menschen, die sich deutlich und explizit gegen Zuwanderung und gegen Fremde richten.
Wenn man aktuell durch die Straßen fährt oder geht, überall sieht man es blinken und leuchten hinter mancher Fensterscheibe. Strahlt dann auch schon der Weihnachtsbaum. Weihnachten ist ein christliches Fest. Früher waren die Kirchen an Heiligabend randvoll. Das hat sich extrem geändert. Auch rund ums Jahr sind eigentlich die Kirchen eher leer. Aber trotzdem, am Heiligabend und an Weihnachten gehen dann doch wieder viele in die Kirche. Und ja, wie passt das eigentlich zusammen? Meine Kollegin Sophie Rebmann findet eigentlich doch sehr gut.
Als Kind war ich jeden Sonntag in der Kirche und habe die Nase gerümpft über die Leute, die nur zu Weihnachten kamen. Die Weihnachtschristen, die nicht wussten, wann knien und stehen bei denen, das Klischee ist wahr, dann auch im stillsten Moment das Handy klingelte. Heute beneide ich sie. Seit mir Gottesdienste zu steif und eng wurden, gehe ich nur noch in die Kirche, wenn Freunde heiraten. Weihnachten feiere ich dennoch, mit allem drum und dran. Mit einem Adventskranz aus selbst gesammelten Tannenzweigen, mit Weihnachtsliedern, Weihnachtsbeleuchtung und traditionellem Weihnachtsessen. Schließlich sind viele Weihnachtsbräuche viel älter als Weihnachten selbst. Schon für unsere heidnischen Vorfahren hatten die Tage rund um die längste Nacht des Jahres eine besondere Bedeutung. Den Tannenbaum etwa haben sie sich ausgedacht. Auch das jüdische Lichterfest Chanukka und die persische Shabbat Yaldor liegen nicht zufällig in dieser Zeit. Licht in diese langen Nächte zu bringen, rund um die Wintersonnenwende über das verstreichende Jahr und das Leben nachzudenken, finde ich schön und magisch. Und auch, dass ich so Teil dieser Gemeinschaft werde, die sich an der Natur orientiert, die Licht und Dunkelheit seit Jahrhunderten bewusst wahrnimmt und feiert. Deshalb beneide ich auch die Menschen, die auch den Weihnachtsgottesdienst als einen Bestandteil ihres Festes ansehen. Neben der Geschenkeflut, Plätzchen und Weihnachtsessen bietet er einen Moment, der über den Festalltag hinausweist, in dem die Gemeinschaft im Mittelpunkt steht. Einen Moment zum Beten, für die, die daran glauben, und für die anderen, einen Moment der Besinnung und der Ruhe. Wer weiß, vielleicht gehe ich dieses Jahr doch wieder hin. Als Weihnachtschristin.
Weihnachten gemeinsam feiern, auch wenn man mit der Kirche nichts mehr am Hut hat. Kein Problem, meint meine Kollegin Sophie Rebmann. Der 6. und der 7. Januar, das sind traditionell die Tage, an denen orthodoxe Christinnen und Christen ihr Weihnachtsfest nach dem julianischen Kalender feiern. So war das auch in der Ukraine, doch seit dem russischen Überfall haben die Ukrainer, die mehrheitlich ebenfalls der orthodoxen Kirche angehören, beschlossen, das Weihnachtsfest vorzuverlegen auf den 25. Dezember, um sich ganz klar von der russisch-orthodoxen Kirche zu distanzieren. Den politisch bedingten Datumswechsel scheinen die meisten Ukrainer gut zu finden, wie Rebecca Barth festgestellt hat.
Gottesdienst im Kiewer Vorort Irpin. Es ist eine kleine orthodoxe Kirche ohne viel Prunk. In diesem Jahr feiert die Gemeinde erstmals Weihnachten am 25. Dezember, nach dem gregorianischen Kalender, wie in Westeuropa üblich. Stepan freut sich über den Wechsel. In den vergangenen Jahren haben wir zweimal Weihnachten gefeiert, am 25. Dezember und am 7. Januar. Aber ich war immer für die Umstellung auf den neuen Kalender. Und ich bin froh, dass unsere Kirche diese Entscheidung jetzt offiziell getroffen hat. Pastor Andrei deutet auf eine Reihe Holzbänke. Ungewöhnlich für eine orthodoxe Kirche, wo die Gläubigen während des stundenlangen Gottesdienstes meistens stehen. Die Bänke seien ein Geschenk einer baptistischen Gemeinde aus Deutschland, erzählt er. Pastor Andrei mag den Austausch zwischen den verschiedenen christlichen Kirchen. Er verfolge einen ökumenischen Ansatz. Obwohl wir in den vergangenen Jahren Weihnachten am 7. Januar feierten, ging ich am 25. Dezember abwechselnd zu den Baptisten, dann zu den römisch-katholischen Christen, besuchte ihre Gottesdienste und freute mich mit ihnen. Und am 7. Januar haben wir dann hier gefeiert. Weihnachten ist für mich das wichtigste Fest. Das Datum spielt keine Rolle. Aber in diesem Fall bin ich sehr froh, dass wir alle gemeinsam feiern. Für die Vereinigung der Christen, für die ökumenische Bewegung ist das sehr gut. Der neue staatliche Feiertag nach westlichem Kalender markiert eine weitere Abgrenzung zu Moskauer Traditionen. Noch im vergangenen Jahr konnten sich die Gemeinden in der Ukraine aussuchen, wann sie Weihnachten feiern wollten. Aber in diesem Jahr gibt es nur noch ein offiziell anerkanntes Datum. Das sei historisch richtig, meint Pastor Andriy. Seine Gemeinde hat sich zusätzlich von der dominanten orthodoxen Kirche des Moskauer Patriarchats gelöst. Zur Freude vieler Gläubiger wie Ihor. Für mich ist das wichtig, weil der Gottesdienst jetzt auf Ukrainisch ist. Das ist meine Muttersprache und ich verstehe jetzt viel besser, wofür gebetet wird. Vorher war der Gottesdienst auf Altkirchenslawisch und ehrlich gesagt habe ich viele Wörter nicht verstanden. Pastor Andriy hat lange dafür gekämpft, mit seiner Gemeinde das Moskauer Patriarchat verlassen zu können. Die Moskauer Kirche sei ein politisches Instrument des Kreml, sagt er. Ausschlaggebend war aber der Krieg gegen die Ukraine. Erst als Irpin unter russische Besatzung geriet und Anwohner getötet wurden, habe er die Gemeinde überzeugen können.
Ein großer Schritt und eine wirklich historische Zäsur. Die orthodoxen Christinnen und Christen der Ukraine feiern Weihnachten nicht mehr am 6. und 7. Januar, sondern am 25. Dezember.